Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 25. Dezember 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Currency Dislak Thailand. Präsident sagte, dass ein Design der neuen Hauptstadt die Umwelt erwägen solle. Etwa 12.600 Gefangenen erhalten eine Strafermäßigung in Weihnachten. Die indonesische und vietnamesische Botschaft veranstaltet Schreibwettbewerber. Landwirtschaftsminister betonte, dass Süd-Sumatra eine nationale Nahrungsscheune werden muss. Minister für Energie und Mineralvorkommen bietet Pertamina, Bau der Raffinerie von TPPI Tuban zu beschleunigen. Bukit Asam setzt sich zum Ziel, 30 Millionen Tonnen Kohlen im Jahr 2020 zu produzieren. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist der Meinung, dass es wichtig für Gewinner des Wettbewerbs vom Stadtplanungsdesign der neuen Hauptstadt sei, um eine direkte Feldumfrage oder Beobachtung in der neuen Hauptstadt durchzuführen. Dies dient dazu, um Umweltschutz wie Lebensraum von bekannten Affen zu erwägen. Präsident Joko Widodo sagte am Dienstag, den 24. Dezember, über seinen Instagram-Account, dass die Feldumfrage sehr erforderlich sei, um sicherzustellen, dass die Hauptstadtplanung dem Plan für den Basisinfrastrukturbau wie Damm von Sepaku Semoy entsprechen solle. Planmäßig wird der Damm im Jahr 2020 auf einer Fläche von 4.000 bis 6.000 Hektar gebaut. Dem Präsidenten zufolge habe die Idee des staatlichen Hauptstadtdesigns mit dem Thema Nagara Rimba Nusa, die den Wettbewerb gewonnen worden ist, einen unterschiedlichen Stadtcharakter mit der neuen Hauptstadt anderer Länder. Der Präsident Joko Widodo teilte mit, dass die Regierung die drei Gewinner einladen werde, um den Standort der neuen Hauptstadt in den Bezirken von Penajam Pasir Utara und Kutai Kartanegara in der Provinz Ost-Kalimantan zu besuchen. Dies wird durchgeführt, um sich auf die Ausarbeitung des detaillierten Designs ab 2020 vorzubereiten. Die indonesische Regierung durch das Ministerium für Justiz und Menschenrechte, Kemenkumham, gibt eine Sonderstrafermäßigung für 12.600 christliche Gefangenen in Weihnachten 2019. Diese Strafermäßigung ist eine Motivation, damit die Gefangenen eine bessere Person werden können. In ihrer Erklärung in Jakarta am 24. Dezember sagte die Generaldirektorin für Strafanstalt Sri Pugu Budi Utami, dass diese Strafermäßigung gegeben werde, um die Rechte der Gefangenen zu erfüllen. Darüber hinaus hat diese Strafermäßigung eine tiefe Bedeutung, dass sie beim religiösen Feiertag gegeben wird. Ihr zufolge sei die Strafermäßigung das Recht von Gefangenen, die von dem Gesetz mandatiert wird. Es gibt aber Voraussetzungen, um die Strafermäßigung zu geben. Voice of Vietnam, VOV, hat mit der vietnamesischen Botschaft in Indonesien und der indonesischen Botschaft in Vietnam zusammengearbeitet. Zwei Schreibwettbewerbe mit dem Thema Information über den Besuch von Präsident Ho Chi Minh in Indonesien und Präsident Sukarno in Vietnam zu veranstalten. Nach der Pressemeldung der Voice of Vietnam VOV, die von der Voice of Indonesia in Jakarta am Dienstag erhalten wurde, dienen die Schreibwettbewerbe dazu, den 16. Jahrestag des Besuchs von Präsident Ho Chi Minh in Indonesien und den Besuch von Präsident Sukarno in Vietnam zu feiern und den 65. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und Indonesien im Jahr 2020 zu begrüßen. In seiner Rede bei der Verleihung des Geschenks für Gewinner in Hanoi, Vietnam, am 24. Dezember sagte der indonesische Botschafter in Vietnam, Ibnu Hadi, dass diese Wettbewerbe sehr relevant seien und von der jungen Generation erfahren werden sollen.
Acara ini bagus sekali karena sudah tepat ya, sudah 60 tahun ya. Kunjungan historis ini saya rasa perlu diperingati.
Diese Veranstaltung ist sehr gut, denn es sind genau schon 60 Jahre. Ich meine, dieser historische Besuch solle gefeiert werden, denn mit dieser Feier können alle Generationen erfahren, nicht nur alte Generationen, die früher den Besuch erlebte, sondern auch die junge Generation. Es ist sehr relevant, um die junge Generation daran zu erinnern, dass damals die Grundlage der engen Beziehungen zwischen Indonesien und Vietnam und die Kooperation im Asien schon im Jahre 1959 durchgeführt worden sei. So ist es sehr relevant und sehr gut. Diese Schreibwettbewerbe wurden in Indonesien und Vietnam veranstaltet. Der Ausschuss hat viele Schriften über dieses historische Ereignis von der Gesellschaft beider Länder erhalten. Der vietnamesische Botschafter in Indonesien, Pham Thinh Quang, hat das Geschenk für indonesische Gewinner in Jakarta am 8. November 2019 verliehen. Das Geschenk für vietnamesische Gewinner wurde vom Präsidenten der Voice of Vietnam, Nguyen De Ky, und dem indonesischen Botschafter in Vietnam, Ibnu Hadi, verliehen. Die Gewinner aus Vietnam erhielten das Geschenk in Form eines kostenlosen 5-tägigen Besuchs in Indonesien für 2 Personen. Die Provinz Sumatra muss ein Tor der nationalen Nahrungsscheune wegen des großen landwirtschaftlichen Potenzials werden. Dies sagte der Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo im Dorf Karangbaru im Distrikt Sumber Marga Telang in Banyu Asin Pecik, Sumatra am Montag. Um dies zu realisieren, müssen die Landwirte vorhandene Einrichtungen verwenden. Die Regierung stimmt zu, dass die Provinz Sumatra eine Region des Nahrungsmittelexporteurs in Indonesien werde, da das Landwirtschaftspotenzial dieser Provinz sehr groß ist. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen ESDM Arifin Tasrif forderte die nationale Öl- und Gasgesellschaft Pertamina auf, den Bau der Raffinerie von PT Transpacific Petrochemical Indotama TPPI in Tuban Ostjava voranzutreiben. Der Grund dafür sei, dass der Präsident Joko Widodo aufgefordert habe, den Bau des Raffinerieprojekts am spätesten 2023 fertigzustellen. Der Minister Arif Tasrif sagte am Montag in Jakarta, dass zur Beschleunigung des Raffinerie bahwa sein Ministerium die Pertamina unterstützen werde, wenn die Pertamina Hindernisse angesichts der bestehenden Vorschriften hätte. Vorher hat der Präsident Joko Widodo die Raffinerie von PT Transpacific Petrochemical Indotama TPPI am 21. Dezember besucht. Planmäßig wird die Raffinerie zu der nationalen petrochemikalischen Industrie, die verschiedenen Derivaten der Petrochemie und Brennstoffe produziert, entwickelt. Der stadteigene Kohlebetrieb PT Bukit Asam TBK setzt sich zum Ziel, um etwa 30 Millionen Tonnen Kohle im Jahr 2020 zu produzieren. Dies wird sie im Vergleich zum Jahr 2019, das etwa 28,5 Millionen Tonnen erreicht, erhöhen. Der Direktor für Vermarktung des Kohlebetriebs Adib Ubaidillah sagte bei einem Treffen mit Medien in Jakarta, dass von 30 Millionen Tonnen Kohle etwa 90% der Kohleproduktion im nächsten jaar schon verkauft werden. Etwa 60% des Kohleverkaufs werden von der nationalen Stromerzeuger PT Perusahaan Listrik Negara PLN als nationaler Primärenergie absorbiert. Adib Ubaidillah sagte dazu weiter, die vom PT Bukit Asam hergestellte Kohle werde verwendet, um den Bedarf im Inland zu decken und auch in einige Länder wie nach Indien, Taiwan, Pakistan und Thailand zu exportieren. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, hören Sie nun das Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Muss beendet werden. Gegen Jahreswechsel wurde Indien vom Chaos heimgesucht. Die Ursache ist das Citizenship Act oder das indische Staatsbürgerschaftsgesetz 2019. Dieses Gesetz, das von Premierminister Narendra Modi erlassen wurde, ist eine Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, das erstmals im Jahre 1955 verabschiedet wurde. Bei der ersten Verabschiedung bis zur endgültigen Änderung bietet das indische Staatsbürgerschaftsgesetz die Möglichkeit, ein indischer Staatsbürger für Einwanderer aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan zu werden. Sie sind meistens Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jains, Perser und Christen, die Minderheitsreligionen in Pakistan, Bangladesch und Afghanistan sind. Nach Angaben der indischen Regierung sind die Immigranten die Opfer der Religionsverfolgung in Pakistan, Bangladesch und Afghanistan. Die Bharata Janata Partei, die jetzt Indien regiert, verspricht, den hinduistischen Flüchtlingen aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan ein natürliches Asyl zu gewähren. Die Änderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes kommen mindestens 30.000 Einwanderern zugute. Alle von ihnen sind meistens Hindu und Sikh. Nach den Unterlagen, die sie haben, behaupten sie, dass sie die Opfer der Religionsverfolgung sind. Dieses Gesetz wurde von der Kommission der Vereinigten Staaten für Religionsfreiheit und von dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisiert. Die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes hat die Demonstrationen und die sozialen Unruhen hervorgerufen. Bis letztes Wochenende kamen 20 Menschen bei den Unruhen ums Leben. Die muslimischen und säkulären Gruppen haben gegen die Gesetzänderung protestiert. Sie machen sich darum den Sorgen, dass das Gesetz die Grundlage für religiöse Diskriminierung ist. Die muslimischen Staatsbürger aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan haben keinen Platz im neuen indischen Staatsbürgerschaftsgesetz. Die indische Regierung und das indische Parlament unterstützen die Änderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes, da der Islam in Pakistan Afghanistan und Bangladesch als Religion anerkannt wurde und die Muslime in diesen Ländern nicht verfolgt werden können. Deshalb werden muslimische Einwanderer im indischen Staatsbürgerschaftsgesetz nicht erwähnt. Die Änderungen des indischen Staatsbürgerschaftsgesetzes schenken auch den Flüchtlingen aus nicht-muslimischen Ländern wie Sri Lanka und China weniger Beachtung. Obwohl es in Indien viele tibetische Flüchtlinge aus China gibt, um die Unruhen zu unterdrücken, bei denen mindestens 25 Menschen ums Leben kamen, versuchte Premierminister Narendra Modi, einheimische indische Muslime davon zu überzeugen, sich keine Sorgen zu machen. Modi widersprach auch der Schwindel, die mit dem Gesetz verbunden sind, die in den sozialen Medien verbreiteten Nachrichten besagen, dass das neue Gesetz ein antimuslimisches Gesetz ist. Modi versicherte, dass sich Muslime in Indien keine Sorgen machen müssen. Vor seinen Anhängern behauptete Narendra Modi, die Oppositionspartei im Kongress unterstütze die Gewalt. Modi wies die Falschmeldung zurück, dass alle Muslime in Internierungslager geschickt würden. Modi gab überzeugend an, dass es keine Internierungslager für indische Muslime gebe. Indien ist in der Tat anfällig für eine soziale Krise. Daher muss die Regierung von Narendra Modi aufgrund der Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes unverzüglich strategische Schritte unternehmen, um die Krise zu verringern. Chaos und Gewalt, die aufkommen, werden für Indien sicherlich ein Problem sein. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Ernennung Hirohitos als japanischer Kaiser. Am 25. Dezember 1926 wurde Hirohito zum 124. japanischen Kaiser ernannt. Er regierte von 1926 bis 1989. Seit seinem Tod ist er in Japan offiziell als Showa Tenno bekannt. Außerhalb Japans wird er weiter als Kaiser Hirohito bezeichnet. Seine Regierungszeit war die längste in der langen Geschichte der japanischen Monarchie und war eine Zeit bedeutender Veränderungen in der japanischen Gesellschaft. Hirohito wurde in Aoyama Palace in Tokio als erster Sohn des damaligen Kronprinzen Yoshihito und der damaligen Kronprinzessin Sadako geboren. Sein Titel in der Kindheit war Prinz Meiji. Er wurde mit dem Tod seines Großvaters Kaiser Meiji und der Thronbesteigung seines Vaters am 30. Juli 1912 Thronanwärter. Seine formelle Einsetzung zum Kronprinzen erfolgte am 2. November 1916. Er besuchte von 1908 bis 1914 die Gakusuin Adelschule, danach übernahm eine spezielle Institution für den Kronprinzen von 1914 bis 1921 seine weitere Ausbildung. Am 25. Dezember 1989, Nicolae Ceaușescu und seine Frau wurden hingerichtet. Nicolae Ceaușescu war ein rumänischer Politiker. Als Generalsekretär der rumänischen Kommunistischen Partei, Staatspräsident und Vorsitzender des Stadtrates war er von 1965 bis 1989. Als Generalsekretär der rumänischen Kommunistische Partei, Staatspräsident und Vorsitzender des Stadtrates war er von 1965 bis 1989 der neotalistische Direktor der Sozialistischen Republik Rumänien. Nicolae Ceaușescu wurde laut Geburtsregister am 23. Januar 1918 in Scornicesi als Sohn von Andruja Ceaușescu geboren. Offiziell wurde sein Geburtstag jedoch am 26. Januar 1918 angegeben. Sein Geburtsdorf hatte zu dieser Zeit etwa 2000 Einwohner. Er war der Sohn einer einfachen Bauernfamilie und hatte 9 Geschwister. Am 25. Desember 1991 trat Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion zurück. Mikhail Sergejewitsch Gorbatschow ist ein russischer Politiker. Er war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion nach dem misslungenen Putsch wurden die Putschistenbände der A festgenommen. Jelzin erließ ein Dekret zum Verbot der Tätigkeit der KPDSU auf russischem Boden während einer weltweit übertragenen Ansprache Gorbatschow vor dem russischen Parlament und unterbrach Gorbatschow Rede zur Verkündung seines Erlasses. Gorbatschow, nicht nur sowjetischer Präsident, sondern zu diesem Zeitpunkt auch noch Generalsekretär der gerade für illegal erklärten KPDSU, wirkte völlig überrumpelt. Diese demütigende Machtdemonstration Jelzin gegenüber Gorbatschow beschleunigte den Abspaltungsprozess der übrigen Republiken, da sie die Entmachtung des Zentralstaates zugunsten der Teilrepubliken vor aller Welt eindrucksvoll manifestierte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
pergi menjauh. Sepiku bagaikan debu. Hati pun tenang dekatmu.
Das war das Lied mit dem Titel Saat Teduh oder auf Deutsch Ruhige Zeit gesungen von Monita Tahalea. Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Vor Weihnachten und Neujahr garantiert das Landwirtschaftsministerium den Überschuss von etwa 19.000 Tonnen Fleisch, gelesen von Inda. Liebe Zuhörer, das Generaldirektion für Züchtung und Tiergesundheit des indonesischen Landwirtschaftsministeriums garantiert, dass der Fleischüberschuss vor Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 etwa 19.000 Tonnen betrage. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur oder Antara sagte der Generaldirektor für Veterinärmedizin Syamsul Ma'arif in seiner Erklärung in Jakarta dazu. Speziell für Dezember 2019 hat das Landwirtschaftsminister aufgezeichnet, dass es noch einen Fleischbestand von etwa 76.000 Tonnen gebe. Der Bestand besteht aus dem lokalen Rindfleischbestand, dem Rindbestand in einem Fettlotter oder einem großen Viehbetrieb, dem Fleisch- und Innereienbestand im Importlager, dem Büffelfleischbestand in der Nationalen Nahrungslagerbehörde oder Bulog und dem zusätzlichen Rindfleischbestand vom Import des staatseigenen Viehunternehmens PT Berdikari. Mit dem nationalen Fleischbedarf von etwa 58.000 Tonnen gibt es noch den Überschuss von etwa noch bei 19.000 Tonnen im Dezember 2019. aufgrund der Berechnung und Verfügbarkeit vom Rindfleisch beträgt voraussichtlich die nationale Rindfleischnachfrage im Jahr 2019 etwa 700.000 Tonnen, indem der Verbrauch von 2,5 Kilogramm pro Kopf jährlich erreicht. Die einheimische Fleischproduktion beträgt etwa 400.000 Tonnen. Die von 2 Millionen geschlachteten Rindern hergestellt werden. Aufgrund der Daten braucht Indonesien noch das zusätzliche Fleisch von etwa 280.000, das vom Import erfüllt wird. Syamsul Ma'arif erkannt an, dass die Verfügbarkeit von Rindfleisch weiterhin noch Importunterstützung benötige. Er ist aber überzeugt, dass mit dem Regierungsprogramm zur Entwicklung der Rinderzüchtung die Selbstversorgung im Jahr 2026 eine Selbstversorgung mit Rindfleisch erreicht werden kann. Um den nationalen Bedarf an Rindfleisch zu decken, hat sich die Regierung verpflichtet, die Erhöhung der Population und der Produktivität von Rindern mit dem Sikomandan-Programm oder Rinder- und Wasserbüffel sind hervorragende nationale Waren, das bald veröffentlicht wird, zu beschleunigen. Die Regierung führt auch die Reform des Viech- und Rindfleischhandelssystems weiter mit der institutionellen Stärkung der örtlichen Viehzüchter bei der Vermarktung durch. Dies wird durch die Zuchtgenossenschaften, die Verwendung vom Viehschiff und den Aufbau von Holding Ground für die reibungslose Verteilung von Vieh und Rindern implementiert. Soweit unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Das war das Lied mit dem Titel Bawa Daku, Oder auf Deutsch, Bring mich von Tompi. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Omah Budur is ein Haus, in dem man die kreativen Kunst- und Kulturwerke vorbereiten und hervorbringen kann. Omah Budur hat eine Fläche von bis zu 2,5 Hektar. Omah Budur, dessen Bau im Jahre 2007 begann, ist heute ein Forum für alle Ebenen der Gesellschaft, um künstlerische Aktivitäten zu sammeln, zu diskutieren und sich zu engagieren. Dieses Haus wurde von einem Liebhaber der indonesischen Kunst und Kultur, Nurianto, gebaut. Omah Budur ist eine Entwicklung des Tourismuspotenzials in der Region Borobudur, sodass die Touristen nicht nur einen Tempel besuchen, der von Indonesian Vorfahren geerbt wurde, sondern auch so lange wie möglich im Homestay bleiben und die natürliche Atmosphäre der Landschaft genießen können. Omah Budur, das Ende Dezember 2018 vom Tourismusminister Arief Yahya offiziell eingeweiht wurde und als Forum für alle Ebenen der Gesellschaft diente, um sich zu versammeln, zu diskutieren und andere Aktivitäten durchzuführen. Es gibt viele touristische Aktivitäten wie Kunst, Handwerk, kulinarische Touren, verschiedene traditionelle Gerichte, Besuche der heimischen Industrie, Naturtourismus im Budur-Stil wie Outbound, Trekking, Camping, Agrotourismus und Kulturerbe-Touren mit Besuchen der Tempel Borobudur, Mendut und Pawon sowie der Vanuarajan Staten in Kampung Jawahan sowie traditioneller Kunsttourismus. Ein prächtiges Tor aus Marmor, das ordentlich angeordnet ist, wird die Gäste freundlich willkommen, während grünes Moos einen Teil des Steintors bedeckt. Ein Gefühl des Trostes und der Ruhe strömte direkt in die Seele. Dieses Tor ist wie ein Palasttor. Der natürliche und schöne Eindruck ist an diesem üppigen, bewachsenen Ort mit vielen Räumen festgemacht. Die javanische Musik spielt Klänge, die von der Musikgruppe der Herren in einer Ecke des Papillons gespielt werden. Nach dem gesungenen Lied scheint es ein javanischer Stil zu sein, um die Gäste willkommen zu heißen. Omah Budur ist einer der Pioniere bei der Entwicklung touristischer Dorfgebiete in der Umgebung des Borobudur-Tempels. Der Zeit in Omah Budur wurde mit mehreren ausgereiften Attraktionen und Einrichtungen für die Touristen konzipiert. Die Besucher von Omah Budur konnten lernen, wie man Töpferwaren wie Aschenbecher, kleine Gläser oder
Tonfassen herstellt. Die Besucher werden von den Töpferhandwerken aus dem Produktionsprozess zu verkaufsfertigen Produkten geführt. Außerdem können die Touristen versuchen, die Bauern zu werden, die im Rahmen des Reistourismus in diesem Dorf versorgt wurden. Die örtlichen Bauern werden ihnen helfen, den Anbau von Biopflanzen zu verstehen. Die Methode, die von Nurianto durchgeführt wurde, ist eine Möglichkeit, einen Weg für das Wohl der Gemeinde, um Omah Mbudur zu finden. Es gibt so viele Aktivitäten, die Sie im Omah Mbudur unternehmen können. Vielleicht ist es eine neue Erfahrung für Sie, einen Urlaub mit der Familie zu verbringen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdruckmöglichkeiten vorstellen. Und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
In unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia, stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist pukul setengah lima, auf Deutsch halb fünf. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch über das Thema pukul setengah lima, auf Deutsch halb fünf, vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Personen Toni und Dinda. Der Ort, das Haus von Joko. Die Hintergrundsituation: Dinda und Toni diskutieren über die Erfahrung von Toni beim Genießen des Sonneneingangs vom Gipfel des Tempels Borobudur.
Kemarin dari hotel, pergi ke Candi pukul berapa?
Kira-kira pukul setengah lima pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul lima lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Liebe Zuhörer, nach dem Sie das Gespräch mit dem Thema Pukul setengah lima auf Deutsch halb fünf gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie diese wiederholen. Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Auf Deutsch. Wie viel Uhr bist du gestern vom Hotel zum Tempel gegangen? Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. Auf Deutsch. Etwa halb fünf morgen. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Auf Deutsch. Nach 30 Minuten bin ich im Gipfel des Tempels Borobudur angekommen. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Auf Deutsch. Etwa 5 Uhr geht die Sonne hinter den Bergen hervor. Indah sekali. Indah sekali. Auf Deutsch. Sehr schön. Im Dialog zwischen Toni und Dinda fragt Dinda über die Abfahrtzeit von Toni zum Tempel. Toni beantwortet, kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. Auf Deutsch, etwa halb fünf morgen. Die Phrase pukul setengah lima pagi hat die gleiche Bedeutung. Mit der Phrase pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menut. Auf Deutsch. 4 Uhr 30 Minuten. Es gibt einige Ausdrücke, die Sie anwenden können, die Zeit zu erklären. Beispiel. Pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menit. Auf Deutsch, 4 Uhr 30 Minuten. Pukul 4.30. Pukul 4.30. Auf Deutsch, 4 Uhr 30 Minuten. Pukul setengah lima. Pukul setengah lima. Auf Deutsch, halb fünf. Pukul 4 lebih 45 menit. Pukul 4 lebih 45 menit. Auf Deutsch, Viertel vor 5 Uhr. Pukul 4.45. Pukul 4.45. Auf Deutsch, Viertel vor 5 Uhr. Pukul 5 kurang 15 menit. Pukul 5 kurang 15 menit. Auf Deutsch, Viertel vor 5 Uhr. Pukul 5 kurang seperempat. Pukul 5 kurang seperempat. Auf Deutsch, Viertel vor 5 Uhr. Im informellen Gespräch nennt man die Minute manchmal nicht. Im Dialog sagte Toni, 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Auf Deutsch. Nach 30 Minuten bin ich im Gipfel des Tempels Borobudur angekommen. Durch den Ausdruck von Toni kann man andere Möglichkeit die Zeit zu nennen, indem man die Dauer der Zeit zu erwähnen, die vom Wort kemudian, auf Deutsch danach, oder sebelumnya auf Deutsch vorher befolgt wird. Weisspiel. Saya pergi pukul 6. Saya pergi pukul 6. Auf Deutsch, ich gehe 6 Uhr. 20 menit kemudian, saya tiba di sana. 20 menit kemudian, saya tiba di sana. Auf Deutsch, nach 30 Minuten bin ich dort angekommen. Ander Beispiele. Saya pergi pukul 7. Saya pergi pukul 7. Auf Deutsch, ich gehe 7 Uhr. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. Auf Deutsch, vor einer Stunde treibe ich Sport.
Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch nochmals anhören.
Kemarin dari hotel, pergi ke Candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, das nächste Lied kommt aus Papua mit dem Titel Yamko Rambe Yamko. Das Lied Yamko Rambe Yamko erzählt von der Trauer wegen der Kriege, sowohl des Krieges zwischen Volksstämmen und des Kriegs gegen die Kolonialherrschaft. Zum Beispiel sind die Refrain Zurik Honke 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 Riro Honke Jombe Riro Jombe Die Blumen der Nation wachsen im Garten des Helden bedeutet Die Blumen der Nation sind die Helden, die bereit sind zu opfern, das Land von Kolonialherrschaft zu verteidigen. Liebe Zuhörer, das folgende Lied Yamko Rambe Yamko wird von Martin Mailoa gesungen. Viel Spaß beim Zuhören!
Gombe, demi nang kibikum kumbang moko bombeko yumano bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro hey yam ko rambe yam ko arona wa kombe hey yam ko rambe yam ko arona wa kombe temi non gimi akumba moko bombe ko yumano bungo awe ade temi non gimi akumba moko bombe ko yumano bungo awe ade honke 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 riro, honke jombe, jombe riro. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.